Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Guten Abend. Ja, gleich sind wir bei der Eröffnung des Internationalen Filmfestivals in Locarno. Wir berichten über Protest gegen eine Installation mit Folterbildern auf der aktuellen Berlin-Biennale. Mit der Künstlerin Henrike Naumann rede ich über die Rolle von Kunst im Krieg. Sie musste eine ihrer Installationen aus Kiew evakuieren lassen und zeigt sie jetzt unter neuer Fragestellung im Berliner Gropiusbau. Und natürlich sind wir gespannt darauf, wie es bei den Bayreuther Festspielen mit Wagners Ring weitergeht, nach bislang zwei herben Verrissen, hier in Fazit. Auch in Locarno war das ein schöner Sommerabend, heiß und trocken, perfekt für die Jubiläumsausgabe des Internationalen Filmfestivals. Geleitet wird es zum zweiten Mal von Jonah Nazzaro. Geboren in Zürich, er lebt in Rom und, so viel weiß man, er liebt Actionfilme und das Genre-Kino.
Mein Interesse für das sogenannte Genre ist immer anwesend. In diesem Sinne denke ich, dass fast alle Filme einen kleinen Element von Genre haben und die sogenannte Genrefilm sich mehr als Autorenfilmen fühlen.
Und mit einem Genrefilm ist das 75. Filmfestival in Locarno heute Abend auf der Piazza Grande auch eröffnet worden. Auf der größten Open-Air-Leinwand Europas lief Bullet Train, ein Hochgeschwindigkeits-Thriller mit Oscar-Preisträger Brad Pitt in der Hauptrolle. Schon morgen kommt er in die deutschen Kinos. Für Deutschlandfunk Kultur ist Patrick Wilinski mit dem Bummelzug durchs Tessin nach Locarno gefahren. Hallo, guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Ja, wie war sie, die Eröffnung dieser Jubiläumsausgabe?
Ja, sehr gelungen und der Zug als Zeichen und als Symbol passt ja auch wunderbar zu Locarno. Überhaupt die Wege hier mit den Zügen sind ja auch wunderschön, doch der Zug aus dem Film Bullet Train ist natürlich ein ganz anderer. Das ist ein Thriller, der auf einem Roman basiert, einem japanischen Roman, einem Genre-Roman, um genau zu sein, in der es um die Crème de la Crème der Auftragskiller geht, die sich zufällig in einem Hochgeschwindigkeitszug befinden, der aus Tokio nach Kyoto fährt und es soll einer der größten japanischen Mafia-Bosse zur Strecke gebracht werden. Doch währenddessen bringen sich die ganzen Auftragskiller selbst um. Das ist ein Kino, das erinnert an die Filme von Quentin Tarantino, an die Coen-Brüder, an das Hochgeschwindigkeits-Action-Kino der 90er Jahre. Das ist alles auch sehr unterhaltsam und vor allem müsste man echt ein Loblied auf Brad Pitt singen, der sich hier natürlich ganz entspannt und locker gibt, als so ein Auftragskiller mit Identitätskrise, ständig seinen Psychiater zitiert. Und das ist nochmal wirklich eine große Rolle für ihn, wo er einfach nur ganz cool und lässig sein kann. Das ist wirklich ein Film, der sehr unterhaltsam ist und die Piazza Grande wirklich zum Beben gebracht hat, denn es ist ein Film, wo dieser Zug auch permanent fast entgleist. Also das war schon ein ziemlich actionreicher Anfang für dieses Festival.
Locarno ist ja das kleinste der sogenannten großen, der A-Festivals in Europa. Spürt man jetzt in diesem Jubiläumsjahr irgendwas von dieser langen Tradition des Festivals? Also gibt es bestimmte Ehrungen oder Reihen?
Ja, es gibt Reihen, die an die großen Meisterwerke der letzten Jahre erinnern. Immer wieder werden Filme eingestreut. Aber ich finde es interessant, hier einfach durch die Gassen der Altstadt zu gehen und zu sehen, wie diese Geschichte dieses Festivals sich auch in der Stadt festgeschrieben hat. Es gibt hier das alte Grand Hotel, wo früher das Festival stattfand. Da gab es 2000 Plätze, auch ein Open-Air-Kino. Dann ging man auf die Piazza Grande mit dem größten europäischen Open-Air-Kino Europas. Aber man sieht auch, dass es ein Festival ist, das sich immer wieder neu erfinden muss. Sie wechseln relativ häufig die künstlerischen Leiter. Mal setzt man auf Kino, das stark an der Installationskunst orientiert ist. Dann, wie unter der neuen Leitung von Jonah Nazzaro, geht man eher in die Richtung des Genre-Kinos. Also in Locarno ist immer was los und so wie das Kino sich immer wieder neu häutet, neu entwickelt, kann man dieser Entwicklung hier wirklich hinterherjagen. Und deshalb fahren wir nach Locarno immer quasi als Entdecker. Wir wollen hier überrascht werden, wir wollen hier das neue, aufregende Kino von morgen wiederfinden.
17 Filme konkurrieren diesmal um den goldenen Leoparden. Lässt sich das, was da auf sie zukommt, thematisch schon umreißen?
Ja, es scheint so ein bisschen zu sein, dass sich vor allem junge Regisseurinnen mit den Fragen der Körperlichkeit auseinandersetzen, der Frage, wie zeige ich einen Körper, was bedeutet es, wenn ich einen Körper zeige, welche Folgen politischen, aber auch gendertheoretischen hat das Ganze. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Erzählungen und Filme, die von Arbeitsverhältnissen handeln. Ein Film aus Indien verhandelt eine Kriminalgeschichte aus einer Fabrik, in der Gummihandschuhe hergestellt werden. Und Nikolaus Geierhalter, der große Dokumentarfilmer aus Österreich, der betrachtet die Menschen, die unseren Müll wegräumen, aber in unserer Wahrnehmung ja nicht da sind, nicht vorhanden sind, also unsichtbar. Also man könnte sagen, das Unsichtbare sichtbar machen, das verbindet viele der Filme in diesem Wettbewerb in Locarno.
Wie sieht es mit der deutschen Beteiligung aus?
Ja, jung und weiblich ist die. Zwei Wettbewerbsfilme haben wir dieses Jahr im Wettbewerb von zwei sehr aufregenden Regisseurinnen, wie ich finde. Zum einen den neuen Spielfilm von Helena Wittmann, die mit ihrem letzten Film Drift ja einen wahren Filmfestival-Erfolg auf der ganzen Welt hatte. Jetzt folgt sie in Human Flowers of Flesh den Spuren der modernen französischen Fremdenlegion wieder auf dem Meer, das Wasser. Das ist ihr Lieblingsmotiv, ihr Lieblingselement, in dem sie sich begibt mit ihrer Kamera. Und auf der anderen Seite haben wir eine Künstlerin aus Israel, die aber in Berlin lebt und arbeitet, Anne Oren, die mit Piaf von einer Frau erzählt, die einen Werbespot mit einem Pferd nachsynchronisieren soll und dabei langsam selbst zu einem Pferd wird. Und Anne Oren steht eher für ein Kino, das, wie gesagt, sich an der Installationskunst orientiert, die Grenzen überschreiten möchte. Ich denke, dass das deutsche Kino damit auch in einer sehr spannenden Breite hier präsent ist.
Mhm. Auch die große Retrospektive in Locarno würdigt in diesem Jahr einen deutschen Regisseur, nämlich Douglas Sirk, den Meister der Melodramen der 1950er Jahre. Lässt sich denn an seinem Werk noch irgendwas Neues entdecken?
Ja, es ist so ein bisschen auch ein Heimspiel, denn Douglas Sirk ist in Lugano, in der Nachbarstadt von Locarno, ja auch verstorben. Und das Festival ehrt ihn und zeigt eine komplette Retrospektive mit all seinen Werken, konzentriert sich aber auch verstärkt auf seiner deutschen Schaffenszeit. In der Phase, wo er noch nicht Douglas Sirk hieß, sondern Detlef Sirk und für die Ufa gearbeitet hat in den 30er Jahren. Und da kann man aber schon auch diese Spurenelemente seines späteren Werks sehen, wenn er wieder mit Melodramen arbeitet, wie er versucht, auch Zara Leander als Star aufzubauen. Da sind schon neue Einblicke in einen Star, von dem wir dachten, wir kennen sein Werk. Und so kann man in dieser Retrospektive wirklich auch ein neues Bild von Douglas Sirk entdecken.
Patrick Wilinski, nach der heutigen Eröffnung des Filmfestivals in Locarno, das geht 10 Tage bis zum 13. August. Ja, wir freuen uns auf weitere Eindrücke für heute. Vielen Dank.
Sehr gerne, danke.
Viele werden sich an die schrecklichen Fotos aus dem Gefängnis in Abu Ghraib erinnern. Während der letzten Irak-Invasion der USA sind dort irakische Gefangene von amerikanischen Militärs gefoltert worden. Bekannt geworden sind die menschenverachtenden und wirklich extrem erniedrigenden Praktiken durch Fotos, die die Folterer selbst von ihren Opfern gemacht hatten. 2004 sind die durch einen Datenleak an die Weltöffentlichkeit gelangt und bis heute kursieren einige dieser Aufnahmen im Internet. Der französische Aktivist und Aktionskünstler Jean-Jacques Lebel hat mit diesem Bildmaterial für die aktuelle Berlin-Biennale eine labyrinthafte, begehbare Installation entwickelt. Mit stark vergrößerten Ausschnitten dieser Folterszenen will er zum Widerstand gegen Krieg und Gewalt aufrufen. Diese Arbeit wurde schon mehrfach ausgestellt, doch in Berlin regt sich jetzt Protest, formuliert in einem offenen Brief. Der Kunstkritiker Carsten Probst hat die aktuelle Berlin-Biennale besucht. Er hat auch darüber geschrieben. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Bürger.
Initiiert hat den offenen Brief die inzwischen aus der Biennale ausgestiegene Kuratorin Rijin Sahakyan. Sie stammt aus Bagdad. 15 weitere irakische Künstlerinnen und Künstler haben den Brief unterzeichnet. Worauf zielt Ihre Kritik?
Also im Kern geht es darum, dass, wie es in diesem offenen Brief heißt, mit der Ausstellung dieses Werkes die Opfer von damals erneut erniedrigt würden. Mehr noch, es würde die damalige Sicht der Amerikaner bestätigt, die Iraker wie Tiere darzustellen, die entbehrlich sind, aber eben auch kontrolliert werden müssen. Die Opfer seien eben auch gar nicht erst um ihre Einwilligung zur Verwendung dieser Bilder in einem Kunstwerk befragt worden. Und in dem Sinn täte diese Arbeit eigentlich nichts anderes zusammengefasst, als die Folterpraxis von damals sogar jetzt noch zu erweitern. Hinzufügen muss man eben, dieser offene Brief wurde verfasst von Rijin Sahakyan. wie Sie schon erwähnten, einer irakischen Künstlerin, die ja selbst beratend an dieser Berlin-Biennale mitgewirkt hat und für die Auswahl von 3 irakischen Künstlern auch beratend mitgewirkt hat. Die Arbeit von 2 dieser Künstler, so wirft sie Kader Atya vor, dem Kurator der Berlin-Biennale, würden durch die Abu Ghraib-Bilder von Jean-Jacques Lebel konterkariert, denn diese seien eben aus dem irakischen Widerstand gegen die amerikanischen Besatzer heraus entstanden. Und gerade deswegen passt diese Arbeit von Lebel zu diesen irakischen Künstlern überhaupt nicht dazu.
Teilen Sie diese Kritik? Wie bewerten Sie das?
Ja, ich kann die Argumentation teilweise nachvollziehen, Frau Bürger, weil das Thema von Lebel eigentlich gar nicht die Situation der Iraker damals ist, sondern eigentlich eher so diese perfide Folterpraxis der amerikanischen Soldatinnen und Soldaten, die das alles auch eben ja noch digital fotografiert haben. Insofern passt die Arbeit eben nicht wirklich zu Werken von irakischen KünstlerInnen, die den irakischen Widerstand aus dem Inneren her sozusagen thematisieren. Deshalb werden ja auch diese Arbeiten jetzt von den beiden Künstlerinnen Sayyad Abbas und Leid Karim, die jetzt direkt in der Umgebung von Lebels Arbeit sich befunden haben, nun an anderen Orten der Biennale platziert. Andererseits muss ich sagen, ich kann nicht nachvollziehen, dass Lebels Arbeit so angeblich die Strategie der Täter von damals noch erweitert. Also wer Lebels Werk seit den 60er Jahren kennt, weiß, dass er immer gegen Gewalt und gegen alle möglichen Gewaltpraktiken, auch Folterpraktiken, agitiert hat und das auch immer sehr politisch und sehr überzeugend.
Die Kritik richtet sich ja auch grundsätzlicher darauf, dass hier mit dem Leid der Opfer ein spektakuläres Kunstwerk inszeniert wird, für den Markt bereitgestellt wird. Also muss man sich schon auch generell fragen, ob man so eine Arbeit ja überhaupt hätte zeigen sollen.
Ja, die Arbeit wurde auch schon beispielsweise im Pariser Palais de Tokio ausgestellt. Damals übrigens in der gemeinsamen Ausstellung mit Kader Atya. Niemand ist damals auf die Idee gekommen, diese Arbeit derart anzugreifen, wie es jetzt geschehen ist. Kuratorisch war es, finde ich, allerdings eine unglückliche Entscheidung, sie eben in direkter Umgebung mit Arbeiten irakischer Künstler zu zeigen, die das zu Recht ja als extrem ambivalent auffassen müssen. Aber es ist eben doch ein Unterschied, was ein Künstler wie Lebel mit der Arbeit bezweckt und was ein Kurator wie Kader Atya am Ende daraus macht, auch wenn beide Atya und Lebel miteinander befreundet sind, ist das ein Unterschied.
Aber wie lässt sich das entscheiden, welche Gewaltdarstellung jetzt eine aufklärerische Funktion hat und welche vor allem voyeuristisch wirkt?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die sich auch schon im Prinzip durch die ganze Kunstgeschichte zieht. Susan Sontag hat vor 20 Jahren ihr letztes Buch dieser Thematik gewidmet. Vielleicht erinnern wir uns noch dran, das Leid andere betrachten heißt es. Und da geht es darum, das Leid darzustellen, wie es erlaubt ist. Sie plädiert dafür, dass der moralische Aspekt, dass das Bild aufrütteln und berühren kann, letztlich wesentlich schwerer wiegt als die Gefahr, dass solche Bilder zur Abstumpfung führen oder voyeuristische Triebe befriedigen. Und das ist auch die Position von Kader Atya als Künstler, auch als Kurator und auch von Lebel. Aber Menschen, bei denen die Erinnerung natürlich an so Gewalt noch sehr lebendig ist, die ertragen eine so distanzierte aufklärerische Haltung natürlich vielleicht nicht immer.
Also ich verstehe, Sie sind der Meinung, dieses Werk sollte jetzt schon bleiben, aber sollte es irgendwelche Konsequenzen im Rahmen der Berlin-Biennale geben?
Ja, es soll bleiben. Lebel ist ein bedeutender Künstler, der, finde ich, über jeden Verdacht erhaben ist, das Leid von Gewaltopfern irgendwie zu instrumentalisieren. Nur die kuratorische Entscheidung, sie sozusagen diese Arbeit direkt mit den Arbeiten von betroffenen Künstlern sozusagen aus dem irakischen Widerstand direkt dort in der Umgebung zu platzieren, die war, finde ich, kuratorisch ungeschickt und dem muss jetzt auch Rechnung getragen werden von Seiten der Berlin-Biennale.
Der Kunstkritiker Carsten Probst zum Protest gegen eine Installation mit Folterbildern auf der aktuellen Berlin-Biennale. Danke.
Danke auch.
Die Künstlerin Henrike Naumann baut und inszeniert mit gebrauchten Möbeln Installationen. Sie schafft künstliche Räume mit Schrankwänden und Regalen, Couchtischen, Sofas, Hocker, Stühlen und vielen anderen Dingen. Oft wirken diese Räume ein bisschen unheimlich. Die Objekte haben nämlich mal in ganz anderen Räumen gestanden. Sie haben also Geschichten, tragen Spuren von Politik, von Lebensgeschichten, von Zeitgeschichte. Henrike Naumann ist mit ihren Arbeiten längst international erfolgreich. In Berlin, München und Riga hat sie Arbeiten gezeigt, auf der aktuellen Documenta und im kommenden September in New York. Und dort habe ich die Künstlerin heute auch erreicht. Ich grüße Sie, Frau Naumann.
Ja, schönen guten Tag.
Anlass für unser heutiges Gespräch ist eine Arbeit, die soll in unserem Gespräch im Mittelpunkt stehen, die Installation 2000. Die wurde ab September 2021 in der Ukraine gezeigt im Rahmen einer Gruppenausstellung im Pinchuk Art Center in Kiew. Was ist das für eine Arbeit?
Also die Arbeit 2000 habe ich 2018 im Museum Abteilberg entwickelt und es geht um das geteilte Deutschland, um die 90er, um die Expo 2000 und die Verbindung zwischen Treuhand über die Birgit Breuel hin zur Expo. Und diese Arbeit über das geteilte Deutschland ist viel getourt seitdem in den letzten 4 Jahren. Also war in Hannover, aber auch zum Beispiel in Korea auf der Busan Biennale und hat eigentlich immer wieder neue Fragen aufgeworfen. Und die Arbeit jetzt im letzten Jahr in der Ukraine zu zeigen, war so spannend, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass die so sehr auf die ukrainische Situation bezogen wird, weil ich habe über das geteilte Deutschland gesprochen, aber das Publikum und die Presse und alle wollten eigentlich über die Ukraine sprechen und wie eigentlich die Fragen zwischen Ost und West jetzt in der Ukraine verhandelt werden. Und das hat mir schon so, ja, irgendwie gezeigt, wie das so brodelt und wie diese Fragen, die ich in Deutschland behandelt habe, eben zu sagen, Ost und West, hier war die Mauer, hier lassen sich irgendwie diese Fragen des Kalten Kriegs so ganz gut bearbeiten. Da habe ich das Gefühl, diese Bruchkante verläuft jetzt in der Ukraine und da entstehen eigentlich so interessante Gespräche und Fragen.
Dann begann aber tatsächlich der Krieg in der Ukraine, der Krieg gegen die Ukraine. Und ich erinnere mich daran, wie wir beinahe täglich darüber berichtet haben, vor welchen Schwierigkeiten die Museen standen, ihre Bestände, ihre Sammlungen, ihre aktuellen Ausstellungen zu sichern. Wie haben Sie das damals erlebt? Also diese moralische Frage, die ja dann aufkam, ob das vertretbar ist, Kunst zu retten, zu evakuieren, wo doch Menschen in Gefahr sind.
Ja, also für mich war das auch eine total neue und schwierige Erfahrung, dass meine Arbeit tatsächlich in einem Krieg feststeckt und dass wir überlegen, was das jetzt bedeutet. Aber ja, für mich standen dann erstmal so andere Fragen im Vordergrund. Also ich habe mir Sorgen gemacht um die Kolleginnen vom Museum und alle Künstlerinnen, die ich da kennengelernt habe in Kiew. Und eigentlich wäre die Ausstellung zur Venedig-Biennale weitergezogen im April. Und das wurde dann abgesagt und stattdessen eine Ukraine-Ausstellung gemacht. Und als ich dann dort war, so zur Unterstützung, da habe ich eben erfahren, dass Zelensky sich dafür stark macht, dass wir alle aus dieser Gruppenausstellung unsere Arbeiten zurückbekommen und die evakuiert werden. Und das fand ich halt erstmal total wahnsinnig, weil ich dachte, okay, nee, das ist jetzt irgendwie nicht das Dringendste. Und ist es jetzt wirklich sinnvoll, dass jemand mit dem LKW so ein Kunstwerk und in dem Fall ja auch wirklich diese komischen deutschen Schrankwände durch den Krieg transportiert und sein Leben riskiert? Und ich habe dann aber auch verstanden, dass das im Krieg und in der gegenwärtigen Situation so eine, sag ich mal, extreme Form von internationaler Koproduktion ist, wo auch Kunst und Kultur eine absolut wichtige Rolle für die Ukraine spielen. Also so wie die Ausstellung in Venedig, wo es darum ging, zu zeigen, hier, es gibt eine ukrainische Kultur, eine Kunstgeschichte, die auch viel übersehen wurde, aber wir treten im Prinzip an, um uns auch unser Existenzrecht so zu verteidigen und zu zeigen. Und so eine Ansage wie, das Kunstwerk wird evakuiert, wird nach Berlin gebracht. Das ist für mich dann halt eine absolute Aufforderung, daraus was zu machen.
Was daraus geworden ist oder jetzt wird, da komme ich gleich noch drauf. Aber ich würde noch mal gerne nachfragen nach dem Motiv von Zelensky, sich dafür einzusetzen. Also das Pinchuk Art Center in Kiew, habe ich jetzt gelesen, gibt es seit 2006. Es ist ein privates Museum und Kunstzentrum, finanziert von dem ukrainischen Oligarchen und Stahlmagnaten Viktor Pinchuk. Der gilt als der zweitreichste Mann der Ukraine, also ja ein Mann, der enorm wichtig ist für Zelensky.
Also Zelensky hat tatsächlich eine Rede gehalten auf der Venedig-Biennale, per Video natürlich, und darüber gesprochen, welche wichtige Rolle ja Kunst und Künstler auch in so einer Situation wie so einem Krieg spielen, weil Politiker können nur so und so viel mit ihren Arbeiten erreichen oder auch kommunizieren, was das tatsächlich bedeutet. Menschen zu verlieren, das Zuhause zu verlieren, im Kriegsgeschehen zu sein und eigentlich auch an die Verantwortung der Künstlerinnen appelliert, was wir eigentlich können mit unserer Sprache und mit unseren Mitteln. Und das ist bei mir auf jeden Fall angekommen. Und ich will diese Arbeit mit den Möbeln, die ich ja auch nutze, um über gesellschaftliche Probleme zu sprechen und Fragen anders zu stellen, ja, in gewisser Weise jetzt auch nutzen, um zu sagen, hier sind diese deutschen komischen Schrankwände, die eben in diesem Krieg waren. Die sind jetzt hier, ihr könnt euch draufsetzen, ihr könnt die anfassen und merken, dass das gerade passiert und dass das auch nicht sehr weit weg von uns ist und dass Deutschland da auch sehr involviert ist, ob will oder nicht.
Sie spielen darauf an, dass Sie diese Installation jetzt im Berliner Gropiusbau etwas verändert wieder aufgebaut haben. Ein zweitägiges Programm wird es dort geben am Donnerstag und Freitag mit Vorträgen und Diskussionen, unter anderem von einer Kunsthistorikerin und Kuratorin aus Kiew. Also es soll gehen um kulturelle Arbeit unter Kriegsbedingungen in der Ukraine. Darüber wird dann inmitten Ihrer Installation gesprochen. Was für Gedanken machen Sie sich denn im Moment zu dieser Frage, Rolle der Kunst in Kriegszeiten? Es geht ja in Ihren Arbeiten häufig um politische Radikalisierung.
Also ich glaube, gerade in Anbetracht des Krieges ist man schnell auch überwältigt und weiß gar nicht mehr, was man irgendwie machen kann. Und für mich ist es wichtig, mich auf das zu konzentrieren, was ich mache, nämlich mit meinen Arbeiten und mit meinen Möbeln Fragen nachzugehen und Sachen verstehen zu wollen. Das, was ich von meinen ukrainischen Kolleginnen höre, ist auf jeden Fall auch dieser Wunsch, dass zugehört wird. Weil ich glaube, gerade als der Krieg so losging, da wollten irgendwie alle was machen und alle sich solidarisch zeigen. Aber das lässt ja dann auch irgendwann nach. Und jetzt ist halt der Moment, auch in die Tiefe zu gehen und zu sagen, okay, was machen wir denn jetzt so? Wie können wir denn wirklich auch über Jahre irgendwie sinnvoll zusammen Projekte entwickeln? Was können wir auch neu lernen oder müssen wir uns auch irgendwie unser Verständnis von Europa neu sortieren? Und dafür möchte ich Räume schaffen und auch selber da nicht stehen als die, die alles weiß. Das ist nämlich nicht so, sondern die, die auch selber zuhören will und was lernen.
Das Pinchuk Art Center in Kiew wurde vor einem Monat wieder eröffnet. Würden Sie Ihre Arbeit jetzt lieber dort sehen? Also wie wichtig ist die Kunst in diesen Zeiten für die Menschen in der Ukraine?
Extrem wichtig. Also gerade meine Arbeit, die jetzt im Gropiusbau ist und die wir da als Trümmer aufgebaut haben, also nicht wieder so wie in Kiew, sondern wirklich, die liegt in Trümmern da zum Draufsitzen und zum so Langgehen. Und die war wirklich bis zum 23. Februar, waren jeden Tag, war die voll, die Ausstellung. Die jungen Menschen sind da hingeströmt, haben sich da fotografiert, Videos gemacht und eigentlich so diese Gefühle so festgehalten. Und jetzt sehe ich das als ein Mittel, um in Deutschland über den Krieg zu sprechen. Deswegen ist es gut, dass die Arbeit jetzt in Berlin ist. Aber wenn das Museum in Kiew mich fragen würde, würde ich da sofort wieder eine Arbeit hinschicken. So ist es extrem wichtig.
Die Künstlerin Henrike Naumann. Unter dem Motto Back Home ist ihre aus Kiew evakuierte Installation 2000 ab morgen für wenige Tage im Berliner Gropiusbau zu sehen, ergänzt um ein Diskursprogramm zur Frage, welche Rolle künstlerische Arbeit in Zeiten des Krieges hat. Frau Naumann, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In der Antisemitismusdebatte um die Documenta 15 in Kassel hat das indonesische Kuratorenkollektiv Ruang Rupa die zuletzt erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen. Die Bilder in der Broschüre Présence des Femmes seien eindeutig nicht antisemitisch, erklärten Ruang Rupa und das künstlerische Team in einer Stellungnahme. Das Kollektiv sprach von einer Fehlinterpretation. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Hessen hatte vergangene Woche die 1988 in Algier erschienene und nun bei der Weltkunstschau ausgestellte Broschüre in den Fokus gerückt. Darstellungen darin wurden als antisemitisch kritisiert. Die darin enthaltenen Zeichnungen des syrischen Künstlers Burhan Kakutli zeigen etwa Soldaten mit Davidstern am Helm als Roboter mit entblößten Zähnen. Alle Karikaturen haben eine bestimmte Geschichte, so Ruang Rupa weiter. Sie repräsentierten die Propagandakunst der damaligen Zeit und den Standpunkt der Palästinenserinnen und Palästinenser gegenüber der militärischen Besatzung. Die US-Filmproduzentin Janet Young wird neue Präsidentin der Oscar-Akademie. Der Vorstand der Academy of Motion Picture Arts and Sciences wählte die 66-Jährige zur Nachfolgerin des bisherigen Präsidenten David Rubin, der den Posten seit 2019 innehatte. Young habe sich als Academy-Mitglied in der Vergangenheit unter anderem für Diversität, Gleichstellung und Inklusion stark gemacht, sagte der Geschäftsführer der Oscar-Akademie Bill Kramer. Young wurde als Produzentin von Filmen wie Töchter des Himmels und Larry Flint, Die nackte Wahrheit, bekannt. Sie wird die vierte Frau an der Spitze der Oscar-Akademie und ist die erste mit asiatischen Wurzeln. Der bereits abgedrehte Bad Girl-Film soll weder im Kino noch von einem Streaming-Dienst gezeigt werden. Das Studio Warner Brothers habe die Comic-Verfilmung verworfen, berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Es komme fast nie vor, dass ein Studio einen schon abgedrehten Film einfach einstelle. Die über 70 Millionen Dollar teure Produktion war Ende dieses Jahres beim Streaming-Dienst HBO Max erwartet worden. Hauptdarstellerin Leslie Grace hatte im Januar auf Instagram ein Filmfoto von sich im Batgirl-Kostüm gepostet. Auch Batman-Star Michael Keaton, J.K. Simmons und Brendan Fraser haben Rollen in dem Film. Die New York Post berichtete unter Berufung auf Hollywood Insider, dass Testvorführungen bei Zuschauern schlecht ausgefallen seien. Das Studio Warner Brothers äußerte sich zunächst nicht zu den Batgirl-Plänen. Bei der Besetzung der Rundfunkräte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks werden große Gruppen der Gesellschaft ausgeschlossen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Initiative Neue Deutsche MedienmacherInnen. So seien in Rundfunkräten Eingewanderte und ihre Nachkommen so stark vertreten wie Landwirte, obwohl letztere weniger als 1% der Bevölkerung ausmachten und Migranten mehr als 27%. Menschen mit Behinderung hätten nur in 7 der 12 Rundfunkräte einen festen Sitz. Und unter den ersten Vorsitzenden sei nur ein Drittel weiblich, kritisierten die MedienmacherInnen. Auch seien alle Rundfunkräte stark überaltert. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Rundfunkräte einen Querschnitt der Gesellschaft abbilden.
Danke, Oliver Thoma mit den Kulturnachrichten. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht bei den Bayreuther Festspielen und der Neuinszenierung von Richard Wagners Ring des Nibelungen. Der junge österreichische Regisseur Valentin Schwarz hat den grünen Hügel nämlich ganz schön aufgemischt. Strenge Wagnerianer sind entsetzt. Schwarz stellt weder Götter noch anderes Mythologisches in den Mittelpunkt. Er setzt auf echte Menschen, aufs Hier und Jetzt. Sein Rheingold am Anfang ließ die meisten Kritiker erstmal ratlos zurück. Noch schlimmer als die Regie fand unser Opernfachmann Jörn Florian Fuchs aber die musikalische Interpretation. Die hat er dann bei der Walküre deutlich besser bewertet. Da hagelte es aber für das Regiekonzept einen fetten Verriss. Dagegen schrieb der Opernkritiker der Süddeutschen Zeitung ganz angetan von einem konsequenten Macho-Showdown, von der Abrechnung mit den noch immer tätigen Patriarchen in Politik, Wirtschaft und Familie. Wie also ging es heute Abend im dritten Teil weiter? Kann Wagners Siegfried unseren Kritiker umstimmen? Jörn Florian Fuchs, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Die Taz nennt diesen Ring von Valentin Schwarz eine toxische Familiensaga. Wie ging die denn heute weiter?
Die ging überraschend für mich ziemlich spannend weiter. Es gibt in dem ersten Aufzug von Siegfried ja nur Siegfried und Mime und dann später auch den Wanderer, aber es geht eigentlich um zwei Männer. Der eine zieht den anderen auf als gleichsam ein Ersatzsohn und die haben aber eine toxische Beziehung, die mögen sich eigentlich nicht wirklich. Und Wagner hat da sehr viel Humor rein komponiert und das machen hier Andreas Schager und Arnold Besoyn szenisch, gestisch durchaus gut. Wir haben so eine Rumpelkammer, die wir sehen. Der Mime zeigt dem Siegfried einzelne Sachen aus seiner Vergangenheit, auch in Form eines Kasperltheaters. Das ist alles ziemlich witzig und pointiert gemacht. Fand ich also durchaus bemerkenswert. Im zweiten Aufzug ist die Sache ein bisschen anders. Da kommen die dann nämlich zu dem Drachen Fafner, zu der ja getötet wird von Siegfried. Das ist ein alter Mann, der Patriarch, da sind wir bei einer Netflix-Serie. Und der stirbt dann, der fällt eigentlich von selber aus dem Rollstuhl. Und da braucht es nicht viel, dass er dann wirklich tot ist. Und dann kommt das große Liebesfinale im dritten Aufzug. Das ist auch in dieser Bürolandschaft, in dieser modernen Landschaft. Da gibt es dann leider ganz, ganz, ganz massive Einwände von mir.
Okay, nämlich, also fing eigentlich ganz gut an, aber entwickelt sich dann ganz anders, ja?
Also auch nochmal einmal, was jetzt diese Sache mit dem Patriarchen betrifft, das ist total spannend, weil da hat man auch, der hat auch zwei Leibwächter, die greifen nicht ein, als sie sehen, dass er stirbt. Also es ist vermutlich eine sehr umstrittene Figur, die niemand so richtig mag. Da bleiben so ein paar Fragen offen, was die Machtverhältnisse betrifft, wie es dazu überhaupt jetzt kommt, wie die Figuren da auch reingelassen werden. Eben dieser wilde Siegfried, der plötzlich zu diesem Patriarchen in den Raum gelassen wird. Da sind so schon einige Dinge, die vom Konzept nicht aufgehen. Der dritte Aufzug ist für mich frauenfeindlich und sexistisch pur, denn die Walküren, und das ist, schließt auch an die SZ-Kritik eigentlich nochmal an, die sind ja alle schönheitsoperiert. Die kommen aus dem Operationssaal, sind so bandagiert, schon in der Walküre, in dem Stück. Und hier ist nun die Brünnhilde, die ja eigentlich auf einem Flammenfelsen eingegürtet ist und von Siegfried dann der dort begegnet, die ist auch von einer Schönheitsoperation kommt. Und der Mime, der hat vorher dem Siegfried so ein, ja, so ein Playboy-Ausziehbildchen geschenkt. Und das vergleicht der Siegfried mit der echten Frau und überlegt sich, wer ist hübscher, das Pornomodel oder Brünnhilde. Finde ich persönlich sexistisch. Und dann passiert auch ein langsames Enthüllen, also die Hüllen dieser Schönheits-OP, die werden langsam fallen gelassen. Bei der schönsten Musik, die Wagner geschrieben hat, haben wir also eine Ästhetik des wirklich Hässlichen. Den Figuren ist überhaupt nicht zu glauben, dass sie sich verlieben, die Personenführung stimmt nicht. Und es gibt auch noch den Junghagen und Grane, das Ross von Brünnhilde, in Form eines jungen Begleiters. Die beiden tappen immer durch die Szenerie, dieser Ross, muss man sagen, der versucht auch noch zwischen diese Beziehung von Siegfried und Brünnhilde zu gehen. Das gerät szenisch und auch handwerklich völlig aus dem Rahmen und funktioniert hinten und vorne dann leider wieder überhaupt nicht.
Hören wir, wie der Abend musikalisch war. An den Tenor Andreas Schager, der den Siegfried singt, hatten ja viele hohe Erwartungen. Der Tenor Andreas Schager heute bei den Bayreuther Festspielen. Ja, Jörn Florian Fuchs, wie war der Abend musikalisch?
Er war rau und von Schager vorwiegend durchgeschrien. Er singt diese Partie sehr, sehr häufig in letzter Zeit und das hört man dieser Stimme auch an. Also vermutlich geht das nur noch, indem er es völlig übersteuert. Es gibt wenige wirklich lyrische, schöne Momente da drin. Ansonsten ist das in einem konstanten Fortissimo. Arnold Besoin als Mime, den habe ich so böse besprochen im Rheingold, der ist jetzt deutlich besser, finde ich. Das ist auch noch immer nicht ganz textsicher und wackelt so ein bisschen von der Intonation. Hat mir besser gefallen. Thomas Konieczny ist der Wanderer. Auch das ist wieder schwierig. Das ist alles monochrom. Am überzeugendsten wieder Ocker van der Dammerau als Erda. Und mit Daniela Köhler ist eine neue Brünnhilde hier heute vorgestellt worden, die leider auch zum sehr schrillen Agieren neigt. Also musikalisch gab es auch dieses Mal zum ersten Mal bei den drei Teilen ganz massive Reaktion des Publikums. Und ich hätte persönlich heute Abend leider, muss ich sagen, auch noch ein kräftiges Buh gerne gegen den Dirigenten Cornelius Meister geschickt. Dieses Rheingold war eben schwierig, die Walküre besser und im Siegfried haben wir wahnsinnig viel technische Probleme. Oft ist es so, dass Schager und das Orchester völlig nebeneinander her singen und spielen. Es gibt viele Fehler und das ist weit hinter dem Niveau, als das Festspielorchester noch vor 2, 3, 4 Jahren gespielt hat. Also das war für mich heute dann fast noch die größte Enttäuschung.
Jörn Florian Fuchs live von den Bayreuther Festspielen nach der Siegfried-Aufführung, dem dritten Teil aus Wagners Ring des Nibelungen. Einmal muss Jörn Florian Fuchs noch durchhalten bei diesem Ring. Am Freitag endet er mit der Götterdämmerung und dann hören wir uns wieder hier in Fazit. Herr Fuchs, schönen Abend noch.
Danke.
So, jetzt schauen wir noch, welche neuen Filme an diesem Donnerstag in die Kinos kommen. Ein gut klimatisierter Kinosaal ist doch eigentlich ideal für diese heißen Tage. Über Bullet Train mit Brad Pitt haben wir schon am Anfang der Sendung gesprochen. Jetzt hat Jörg Taschmann 2 Filme rausgesucht und wir beginnen mit großem Star-Kino aus Frankreich. Warten auf Beaujangle. Der Film beginnt in den 1950er Jahren, erzählt von einem Hochstapler und einer wohl ziemlich durchgeknallten extravaganten Frau. Beide genießen das Leben in vollen Zügen. Jörg Taschmann, mit welchen Genres spielt der Film?
Ja, Georges, gespielt von Romain Duris, ist ein Hochstapler, der sich auf den Partys der Reichen und Schönen einschleust und jedem etwas anderes erzählt. Und als er dann auffliegt, schnappt er sich die exzentrisch tanzende Camille, gespielt von Virginie Efirat, klaut sie ihrem reichen Gönner und Beschützer. Beide fliehen in einem Wagen in eine leere Kirche, haben sofort Sex miteinander, aber am nächsten Morgen ist Camille erstmal verschwunden. Und die beiden finden natürlich wieder zueinander, heiraten auch miteinander, lehnen, auch wenn sie Eltern geworden sind, sämtliche bürgerliche Konventionen ab. Und da, finde ich, hat der Film sowas wohltuend-anarchistisches, denn die kleinbürgerliche Gesellschaft lässt es nicht zu, dass es irgendwelche luxuriösen Aussteiger gibt. Und dann aber legt sich auch so ein düsterer Schleier über diese Handlung, denn Camille wird immer depressiver und der Film dadurch ernster und auch komplexer.
Das Ganze ist wohl ziemlich opulent inszeniert. Wirkt das denn noch glaubwürdig oder entwickelt sich das dann doch zu so einem überladenen Melodram?
Überladen ist der Film in jeder Sekunde, aber das macht ihn so sehenswert, weil das ist immer so ein bisschen größer als das Leben, was man im Amerikanischen larger than life nennt. Also es ist ein Märchen, eine Komödie, eine Satire, ein Melodrama und auch wirklich ein Drama. Und der Film entzieht sich aber einem gewissen Realismus, auch wenn er in den 50er und 60er Jahren angesiedelt ist. Der will also nie wirklich sozial oder gesellschaftlich verankert sein. Dennoch ist diese Geschichte vor allen Dingen wegen Romain Duris und Virginie Efira immer sehenswert. Die beiden sind wunderbar emotional und vielschichtig. Und ich finde, so muss Kino in diesen Tagen sein. Also überwältigend, amüsant, voller Esprit, aber auch mal eben tief traurig. Und das ist ein Mut zum erzählerischen Risiko, den ich eben oft vermisse, weil das ist ein Film, den man irgendwo zwischen Mainstream und Arthouse verorten kann.
Mhm. Warten auf Beaujongle von Régis Roinsart aus Frankreich. Außerdem neu in den Kinos der Film Nicht ganz koscher, eine göttliche Komödie. Das ist eine Geschichte, die in Ägypten spielt, in der Wüste. Dort trifft ein Beduine einen orthodoxen Juden. Ich ahne, das könnte sowas wie ziemlich beste Freunde in der Wüste sein.
Ja, bevor ich das vielleicht ein bisschen näher erläutere, was es wirklich geworden ist, ist natürlich wieder so ein Film über ein ungleiches Paar. Das durchzieht sich durch die Filmgeschichte. Wie werden aus Ungleichen plötzlich vielleicht dann doch Freunde oder wenigstens nicht mehr Feinde? Aber Ben erzählt hier im Off-Kommentar eigentlich selber, also dieser chassidische Jude, was ihn in den Sinai verschlagen hat. Hören wir einfach mal kurz in den Film rein.
Alles begann eine Woche vor Pesach. Als Mario Savoni beschloss, überraschend zu sterben, und so die jiddische Gemeinde von Alexandria mit nur 9 Männern zurückließ. Einen zu wenig für einen Minyan. Einen zu wenig, um Pesach zu feiern. Herr Gaon war der Vorsteher der jiddischen Gemeinde. Sein Problem war eine alte Vereinbarung. Darin heißt es, wenn die Gemeinde nicht mehr in der Lage ist, Pesach zu feiern, ihr gesamter Besitz an den ägyptischen Staat fällt.
Ja, also hier haben wir so ein bisschen geschildert bekommen, um was es hier geht. Hier muss also ein chassidischer Jude, der eigentlich aus Brooklyn stammt und nach Jerusalem sollte, der da aber sofort wieder abgezogen wird, um nach Alexandria zu gehen. Er soll sozusagen der jüdischen Gemeinde in Alexandria aushelfen, landet dabei irgendwann in der Wüste und wird von Adel, einem Beduinen, erstmal natürlich gerettet, weil er allein in der Wüste nie überlebt hätte. Und die beiden überwinden dann letztendlich ihre kulturellen und auch menschlichen Vorurteile, weil sie ja gar nichts von dem anderen wissen. Und am Ende kommt dann so ein rosafarbenes Happy End heraus. Also ziemlich beste Freunde war bösartiger, war realistischer, war sozial verankerter. Das hier ist gut gemeintes Wohlfühlkino, was den eigentlichen Konflikt eigentlich eher nivelliert als wirklich anspricht.
Dieser Film von Stefan Sarrazin und Peter Keller kommt ja auf Deutsch in die Kinos, wurde auch ausschließlich mit deutschen Fördergeldern produziert, aber er wurde hauptsächlich in Israel gedreht mit einem internationalen Cast. Wie relevant ist dieser Film für das deutsche und oder das internationale Kino?
Also ich habe mal ein bisschen recherchiert, ob der Film irgendeine Festivalkarriere hinter sich hat oder hat er erstmal nicht. Der läuft jetzt erstmal nur in Deutschland. Das sagt schon mal einiges aus. Ich habe auch ein wirkliches Problem mit dieser deutschen Fassung gehabt. Ich habe diesen Film eben auf Deutsch gesehen, deutsch synchronisiert. Man weiß also eigentlich gar nicht, wie die sich wirklich verständigen im Original. Wahrscheinlich ist es irgendein gebrochenes Englisch. Die Synchro glättet nun leider sowieso vieles. Und dann versucht man das in der deutschen Fassung so zu lösen, dass die Hauptfigur Ben, gespielt von Loser Twer, der übrigens wirklich mal ein chassidischer Jude aus Brooklyn war und sich losgesagt hat von der Orthodoxie, dass der jiddelt mal so ein bisschen, dann redet er wieder Hochdeutsch, damit es nicht zu anspruchsvoll wird. Also das ist alles so ein bisschen inkonsequent eben auch gemacht. Und für mich ist das eher so gehobene Fernsehunterhaltung, die ab und zu mal auf Kinobilder setzt, vor allem wenn es dann in der Wüste um die Landschaften, um die Berge und den Wüstensand geht. Wie gesagt, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen zu hart mit diesem Film, den kann man sich durchaus anschauen, der ist gut gemeint, man kann auch mal lächeln, auch mal hier und da lachen, aber ich finde gerade bei diesem Grundkonflikt zwischen Juden und Arabern, da muss man sich auch mal trauen, auch als deutscher Regisseur ein bisschen bösartiger zu sein, sich auch mal was zu wagen und nicht immer versuchen, diesen goldenen Mittelweg zu gehen.
Nicht ganz koscher, eine göttliche Komödie und Warten auf Beaujolais, das Herz unseres Filmkritikers Jörg Taschmann schlägt einmal mehr für das französische Kino. Vielen Dank dafür. Und jetzt schaut
sehr gerne.
Klaus Pokatzki schaut jetzt, was die gedruckten Feuilletons am Donnerstag aufbieten.
Es wäre falsch, die Documenta 15 vorzeitig abzubrechen, steht in der Wochenzeitung Die Zeit. Teilnehmende Künstler, deren Werke nichts mit Antisemitismus zu tun haben, würden zu Unrecht nachträglich in einen toxischen Zusammenhang gerückt, meint Thomas E. Schmidt, der aber auch recht harsche Worte für die Verantwortlichen der Kunstschau mit ihren auch antisemitischen Werken findet. Die Documenta selbst erkennt bis heute in judenfeindlichen Darstellungen kein grundsätzliches Problem, sondern nur den lokalen Verstoß, also in der Art, wie man anderswo zu viel nackte Haut auf Bildern anstößig findet. Aber, warnt Thomas E. Schmidt, der Eingriff des Strafrechts oder der Politik würde alles ändern. Mit der kulturellen Freiheit wäre es in Kassel auf einen Schlag vorbei. Auf jeden Fall können wir jetzt als Zwischenbilanz fragen, hat es jemals eine Documenta mit einer solchen Medienresonanz gegeben? Und wann haben wir zuletzt so ernsthaft über Antisemitismus diskutiert? Der Antisemitismus muss in Zukunft auch im Grundgesetz ausdrücklich geächtet werden, lesen wir im Berliner Tagesspiegel. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben mit der Formulierung in Artikel 1, schreibt Susanne Krause-Hinrichs, dem Schutz der Menschenwürde den Antisemitismus in seiner Komplexität nicht erfassen können. Für die Juristin und Geschäftsführerin der Flick-Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz in Potsdam haben wir da eine Regelungslücke, die es aufzufüllen gilt. Deshalb das Plädoyer für eine Staatszielverpflichtung im Grundgesetz zur Antisemitismusprävention. Sie könnte vieles ändern. Was Antisemitismus sei und wie er zu bekämpfen ist, würde dann endgültig auch definitorische Aufgabe einer dynamischen Rechtsprechung werden. Denn, es kann nicht oft genug gesagt werden, Antisemitismus bedroht unsere verfassungsgemäße Ordnung und unseren gesellschaftlichen Frieden. Und damit kommen wir zur Oper. Aber keine Sorge, nicht zu Richard Wagner, dann wären wir ja schon wieder beim Antisemitismus. Ist Klassik nur was fürs gesetzte Alter? Fragt die Süddeutsche Zeitung. Opern und Konzerthäuser wissen nicht so recht, wie sie ein junges Publikum einladen sollen. Und was wäre da zu tun? Beginnen kann das bereits beim Ort, meint Dorion Weigmann. Opern und Konzerthäuser der Gegenwart sind oft reine Kunsttempel. Vom Rest der Stadt abgetrennte Räume, die tagsüber und nach der Vorstellung geschlossen sind. Dabei ist das historisch eine ziemlich junge Entwicklung. In Opernhäusern des 17. bis 19. Jahrhunderts wurde immer auch getrunken, geplaudert, es wurden Spiele gespielt und es wurde nicht selten getanzt. Das würde allerdings dann sicherlich auch viele Ältere noch in die Kunsttempel locken. Und was gibt es dann für uns zu trinken? Kuhmilch steht so einsam im Regal wie Zucker, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu einem der vielen Produkte, wo wir uns fragen müssen, ob wir sie dennoch guten Gewissens schlucken dürfen. Sich besser zu fühlen, weil man keine Milch trinkt, nützt keinem einzigen Kalb. Milch ist köstlich und ein ethisch einwandfreies Lebensmittel, wenn sie von Erzeugern der biologischen Landwirtschaft erzeugt wird, die Tiere nach den höchsten Standards behandeln, schreibt Wiebke Hüster. Außer in den Großstädten, wo dies schwer möglich ist, wäre es am besten, wenn möglichst viele ihre eigenen Hühner, ein Schaf und eine Ziege, vielleicht eine Kuh hielten. Noch unterhalb der Grenze der Nebenerlandswirtschaft wäre das denkbar. Wir halten schließlich auch Katzen, Hunde und Meerschweinchen.
Klaus Pokatzki mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger, kommen Sie gut durch diese warme Nacht.